Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die führenden Forschungsinstitute sehen die deutsche Wirtschaft weiter in einer Schwächephase. Nachdem die Wirtschaftsleistung 2023 noch geschrumpft war, erwarten die Forscher für dieses Jahr nur ein Mini-Wachstum von 0,1%. Gründe sehen sie im schwachen Welthandel, aber auch in strukturellen Problemen in Deutschland. Zudem trage die Ampelkoalition mit ihren Streitigkeiten zur Verunsicherung bei. Besonders schwierig ist die Lage in der Baubranche.
Es ist die schwerste Krise für die Baubranche seit Jahrzehnten, klagt Gerrit Michelfelder. Sein Unternehmen Town & Country House baut mit 120 Partnern deutschlandweit Ein- und Zweifamilienhäuser. Doch in den letzten Monaten sind die Verkäufe um bis zu 80% gesunken.
Wir haben eigentlich eine sehr ungünstige Gemengelage. Wir haben auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf der anderen Seite haben wir anziehende Rohstoffpreise und teures Industriematerial. Und dann das Ganze verbunden mit einem sehr starken Zinsanstieg.
Neben der Baubranche stecken auch der Handel sowie die Automobil- und Chemieindustrie in der Krise. Das schlägt sich nun spürbarer auf die deutsche Wirtschaft nieder als noch vergangenen Herbst prognostiziert. So das Ergebnis der heute vorgestellten Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute. Während diese 2023 noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3% für dieses Jahr gerechnet haben, folgt jetzt die Korrektur. Gerade einmal um 0,1% werde das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr wahrscheinlich steigen.
Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher.
Politisch müssen daher wichtige Entscheidungen getroffen werden.
Das Problem der Bundesregierung ist vermutlich, dass sie in sich keinen Konsens über die Ausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik hat. Und dass es für all diejenigen, die klare Rahmenbedingungen brauchen für Investitionsentscheidungen, natürlich ein Problem.
Doch die Wirtschaftsexperten sehen auch positive Signale. So soll die Inflation noch in diesem Jahr weiter sinken, auf 2,3%. Im kommenden Jahr könnte sie sogar auf 1,8% fallen. Sinkende Zinsen könnten folgen, so die Experten. Sie erwarten, dass es schon im kommenden Jahr mit der deutschen Wirtschaft wieder aufwärts geht. Unternehmer Gerrit Michelfelder glaubt, dass das in der Baubranche noch länger dauern wird.
Der Tarifkonflikt des Lufthansa-Bodenpersonals ist beigelegt. Die Airline und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf die Grundzüge eines Tarifvertrages für die 25.000 Beschäftigten geeinigt, wie beide Seiten am Abend mitteilten. Weitere Streiks sind damit vom Tisch. Vorausgegangen war ein Schlichtungsverfahren mit Thüringens Ministerpräsident Ramelow und dem ehemaligen Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise als Moderatoren. Heiko Neumann in Frankfurt am Main. Was sind denn die Kernpunkte der Einigung?
Ja, bekannt geworden ist, dass die Laufzeit dieses neuen Tarifvertrages über 24 Monate gehen wird. Und weitere Details, die gibt es dann erst morgen, weil ja dieses neue Eckpunktepapier noch durch die Gremien sowohl von der Lufthansa als auch von der Gewerkschaft gehen muss. Da will man Rücksicht nehmen, aber das neue Arbeitspapier, es sei nur noch Formsache, dass es dann auch morgen Abend dann zu einem Abschluss kommen wird. Und wenn man bedenkt, dass die Gewerkschaft ja eine Laufzeit von 12 Monaten gefordert hat. Jetzt sind es 2 Jahre. Da hat man also einige Abstriche gemacht. Da kann man davon ausgehen, dass in Sachen Gehaltserhöhung oder auch Inflationsausgleichsprämie der Lufthansa-Konzern dann doch noch eine Schippe drauflegen wird.
Und wie haben die Schlichter es geschafft, die Tarifparteien zu diesem Kompromiss zu bringen?
Ja, es war Zurückhaltung und auch Vertrauen schaffen. Man wollte da proaktiv, dass die beiden Konfliktparteien proaktiv aufeinander zugehen. Das ist erreicht worden und Bodo Ramelow hat immer wieder betont, lasst uns diese Chance nach der Krise nutzen, eine neue Lufthansa zu kreieren. Das heißt, nicht nur in Technik und Infrastruktur zu investieren, sondern eben auch in das zufriedene Personal. Und diese Schlichtung kann als Blaupause für zukünftige Konflikte durchaus herhalten, die da noch ausstehen.
Vielen Dank, Heiko Neumann nach Frankfurt am Main. Die Ampelkoalition will die Bedingungen für Arzneimittelhersteller in Deutschland verbessern. Die Branche klagt seit längerem, dass sie im internationalen Wettbewerb zunehmend ins Hintertreffen gerate. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der Genehmigungsverfahren für Medikamentenstudien bündeln und beschleunigen soll. Die Pharmaunternehmen sollen außerdem neue Wirkstoffe besser vermarkten können. Die Krankenkassen befürchten höhere Kosten.
Daiichi Sankyo im bayerischen Pfaffenhofen. Das japanische Pharmaunternehmen investiert hier ca. 1 Milliarde Euro in neue Produktionsanlagen und Labore. Doch den Großteil der Forschung macht die Firma außerhalb Deutschlands. In Deutschland sei es komplizierter, eine Genehmigung für Medikamentenstudien zu bekommen.
Andere machen das besser, zum Beispiel Spanien oder Frankreich in den europäischen Ländern. Die sind schneller, bei gleicher Qualität. Deswegen kommt es zu weniger Studien, die in Deutschland durchgeführt werden.
Während Deutschland 2015 bei Arzneimittelstudien von Pharmafirmen noch auf Platz 2 hinter den USA lag, haben mittlerweile andere Länder Deutschland überholt. China und in der EU Spanien. Der Bundesgesundheitsminister will wieder einen Spitzenplatz.
Hier geht es darum, dass Entwicklung, Zulassung, Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten so aufgebaut sein soll, dass Deutschland als Standort wettbewerbsfähiger wird.
Sein Gesetzentwurf sieht vor, unter anderem schnellere Verfahren für die Genehmigung von Arzneimittelstudien. Für besonders eilige Verfahren soll eine spezialisierte Ethikkommission eingerichtet werden. Preise für neue Arzneimittel sollen künftig nicht mehr veröffentlicht werden müssen. Die Kassen kritisieren, Geheimpreise könnten den Pharmaunternehmen ermöglichen, in den Preisverhandlungen die Kosten nach oben zu treiben.
Wenn die Ausgaben im Arzneimittelbereich steigen, dann können sich auch die Zusatzbeiträge erhöhen. Und das wäre dann eine höhere Belastung für Beitragszahlerinnen, Beitragszahler und auch die Arbeitgeber.
Beim Unternehmen Daiichi Sankyo dagegen hoffen sie, dass Deutschland als Forschungsstandort für neue Medikamente attraktiver wird.
Auch die Arbeitsbedingungen für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Hochschulen waren heute Thema im Kabinett. Viele Universitätsbeschäftigte hangeln sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag ohne klare Perspektive. Künftig sollen bestimmte Befristungen eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren haben. Nach einer Promotion muss nach den Gesetzesplänen dann schneller über eine Festanstellung entschieden werden. Gewerkschaften und Studierendenvertretungen gehen die Pläne nicht weit genug. Sie fordern früher Klarheit über mögliche Karriereaussichten. Führende Politiker der Ampelkoalition haben eine Aufarbeitung des Umgangs mit der Corona-Pandemie gefordert. Bundeswirtschaftsminister Habeck plädierte dafür, die Abläufe und Auswirkungen der Corona-Maßnahmen zu überprüfen, um daraus zu lernen. Bundesfinanzminister Lindner hält eine Enquete-Kommission aus Bundestagsabgeordneten und Experten für das Mittel der Wahl. Vor wenigen Tagen hatte die Veröffentlichung von Protokollen des Robert-Koch-Instituts aus der Corona-Zeit für ein Wiederaufleben der Diskussion gesorgt.
Corona, die Zeit abgesperrter Spielplätze, geschlossener Geschäfte und leerer Schulen. 4 Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie fordern immer mehr Politiker eine Aufarbeitung der damals beschlossenen Maßnahmen. Die FDP spricht sich für die Einsetzung einer Enquete-Kommission aus. Dies könne eine gesellschaftliche Spaltung heilen.
Häufig genug wurden Entscheidungen am Parlament vorbeigetroffen. Deshalb ist diese Enquete-Kommission so wichtig. Es geht nicht um ein Tribunal, sondern darum, dass wir für die Zukunft besser gewappnet sind. Und deshalb bedarf es auch dieser Aufarbeitung.
Eine Enquete-Kommission im Bundestag besteht aus Abgeordneten und externen Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis. Die Kommission hat weitreichende Informations- und Anhörungsrechte. Und sie liefert einen Abschlussbericht mit Empfehlungen für das Parlament. Doch die Forderung der FDP nach einer solchen Aufarbeitung der Corona-Zeit wurde bisher von den Koalitionspartnern in der Ampel nicht unterstützt. Heute hört sich das vom grünen Wirtschaftsminister schon anders an.
Ich finde es überhaupt nicht ehrenrührig, wenn man sagt, die Corona-Zeit muss noch einmal angeschaut werden und aufgearbeitet werden.
Der SPD-Gesundheitsminister betont, er habe nichts zu verbergen, sei aber unsicher, ob eine Enquete-Kommission die klügste Art der Aufarbeitung wäre.
Ich bin nicht gegen eine Aufarbeitung, ganz im Gegenteil. Aber die Art der Aufarbeitung, da müssen wir uns in der Bundesregierung noch konsolidieren. Und das sollten wir nicht über die Presse tun.
Dass es eine Aufarbeitung der Corona-Zeit geben sollte, darüber sind sich die Ampelparteien jetzt einig. Nicht einig ist man sich aber in der Frage, wie dies geschehen sollte. Ein schlechter Grund für erneuten Streit, denn immerhin geht es bei der Bewertung der Pandemie und einer möglichen Enquete-Kommission im Bundestag ja darum, gesellschaftliche Risse zu kitten.
Auf der A9 ist am Morgen ein Reisebus auf dem Weg von Berlin nach Zürich schwer verunglückt. Die Polizei spricht von mehreren Toten und mehr als 20 Verletzten. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Schkeuditzer Kreuz, etwa 15 Kilometer von Leipzig entfernt.
53 Fahrgäste und zwei Fahrer sind in diesem Bus, als der Unfall passiert. Heute Morgen, kurz vor 10 Uhr, auf der A9 bei Leipzig. Der Bus kommt aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kippt auf die Seite. Die Verletzten werden in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Klar ist, Busunglück, das trifft uns irgendwie alle, weil meistens immer sehr viele Menschen betroffen sind. Das macht uns ja auch alle sehr betroffen.
Die ersten Verletzten konnten Feuerwehrleute bergen, die auf der gleichen Strecke unterwegs waren. Sie kamen von einem Betriebsausflug und konnten wichtige Hilfe leisten, bevor die alarmierten Rettungskräfte vor Ort waren. Am Mittag kommt Sachsens Innenminister Schuster an die Unfallstelle, dankt den Einsatzkräften und spricht sein Mitgefühl aus.
Ich darf für die sächsische Staatsregierung, allen Opfern und Hinterbliebenen unser tiefes Beileid aussprechen. Es ist eine tragische Woche, die Osterwoche, und ein solcher Unfall, das berührt.
Warum der Bus auf der geraden Strecke von der Fahrbahn kommen konnte, ist bislang unklar. Laut Polizei sei kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen. Bis zum Mittag konnten die Einsatzkräfte den Bus mit Gurten aufrichten. Erst dann konnten eingeklemmte Passagiere befreit werden.
Das Problem in so einem Bus ist, dass, wenn er denn auch mal auf der Seite liegt, die Insassen sehr schwer und langsam aus dem Bus herauskommen.
Die sechsspurige Autobahn war bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Inzwischen ist der Verkehr Richtung Berlin wieder freigegeben. In Richtung München bleibt die Autobahn nach Polizeiangaben vermutlich bis zum späten Abend gesperrt.
Weitere Informationen zum Busunglück auf der A9 gleich im Anschluss an diese Tagesschau in einer Sondersendung im ARD-Nachrichtenkanal Tagesschau 24. Nach dem Einsturz einer Brücke in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland geht die Polizei nicht mehr von Überlebenden aus. 6 Bauarbeiter werden seit dem Unglück vermisst. Sie hatten in der Nacht zu Dienstag auf der Brücke Schlaglöcher ausgebessert, als ein Containerschiff einem Pfeiler rammte und das Bauwerk einstürzte. Die Ursache des Unglücks ist weiter unklar.
Einen Tag nach dem Brückeneinsturz in Baltimore geht die Suche nach den Vermissten weiter. Allerdings steht seit gestern Abend fest, die Einsatzkräfte rechnen nicht mehr mit Überlebenden. Es ist dieser mittlerweile veröffentlichte Notruf, der möglicherweise andere Leben gerettet haben könnte.
Hold on, traffic on the Key Bridge. There's a ship approaching, it just lost their steering.
Verkehr stoppen wegen eines außer Kontrolle geratenen Schiffs. Sofort wurde die Brücke gesperrt. Nicht einmal eine Minute verging danach, bis sie zusammenbrach. Wie konnte es zu dem Unfall kommen? Mittlerweile haben die Ermittler die Blackbox sichergestellt. Gestern waren am späten Abend Ermittler an Bord. Sie haben angefangen, sich den Maschinenraum anzuschauen, Dokumente und Elektronik sichergestellt. Heute wurde weiter ermittelt. Laut Medienberichten soll das Containerschiff schon 2016 in einer Hafenmauer in Antwerpen gekracht sein. Im Internet kursiert dieses Video. Unter den Vermissten, die hier in Baltimore in die Tiefe stürzten, seien auch Familienväter, so der Gouverneur, der mit den Angehörigen gesprochen hat. Sie sollen wissen, dass wir alle Ressourcen nutzen werden, damit sie abschließen und Frieden finden können. Außerdem soll die blockierte Einfahrt in den Hafen so schnell wie möglich freigeräumt werden, weil dieser wichtig für die Wirtschaft der USA ist.
Nach vielen eher erfolglosen Jahren ist die Begeisterung nach den Testspielsiegen der Fußballnationalmannschaft groß. Die überzeugenden Auftritte gegen Frankreich und die Niederlande haben nicht nur das Selbstbewusstsein der DFB-Auswahl gestärkt, sie machen auch den Fans Mut. Wenige Wochen vor der Europameisterschaft in Deutschland träumen die ersten bereits von einer Neuauflage des Sommermärchens.
Rund 11 Wochen vor Beginn der Europameisterschaft hat Bundestrainer Julian Nagelsmann große Begeisterung entfacht und gleichzeitig seinen Kader gefunden. Personell wird sich nicht mehr viel ändern.
Wenn alle gesund bleiben und alle so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht 10 Spieler tauschen im Sommer. Das steht außer Frage. Eigentlich auch nicht 5. Vielleicht 1, 2.
Vergessen der Frust zum Ende des vergangenen Jahres. Jetzt schwimmt die DFB-Auswahl auf einer Welle der Sympathie. Was zur Folge hat, dass Rückschläge wie beim Führungstreffer der Niederländer durch Fermann weggesteckt werden. Die Mannschaft verliert nicht mehr die Orientierung. Fehler machen und Fehler wieder korrigieren, es funktioniert plötzlich beim 1:1 durch Mittelstädt etwa. Das liegt an der neuen Zusammensetzung des Kaders. Die Homogenität des Teams hatte oberste Priorität. 10 Tage lang haben sie sich alle gegenseitig unterstützt. Füllkrugs Schultersiegtreffer zeigt, dass man Siege auch erzwingen kann.
Wenn das ineinander greift, dann ist einfach viel möglich im Fußball. Und wir hoffen, dass es dann auch Ende Mai und Anfang Juni und bis Mitte Juli hoffentlich ineinander greift.
Womit auf einmal sogar ein neues Sommermärchen möglich scheint.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 28. März.
Eine umfangreiche Tiefdruckzone bei Irland beschert uns wechselhaftes und sehr windiges Wetter. Heute Nacht regnet es teilweise kräftig, im äußersten Nordosten sowie im Südwesten meist trocken und mancherorts zeigen sich auch die Sterne. In der Früh breitet sich von Südwesten neuer Regen aus. Schnee kann oberhalb von etwa 700 Metern Graupel auch in tieferen Lagen fallen. Vor allem in der Westhälfte auch einzelne Gewitter. Ab und zu zeigt sich auch die Sonne, die im Südwesten gegen Abend häufiger zum Zuge kommt. An der Oder heute Nacht nahe 10 Grad, im südlichen Bergland leichter Frost. Dort sowie in der Eifel morgen nur einstellige Werte, sonst 10 bis 16 Grad. Karfreitag weiter wechselhaft, vom Südwesten bis zur Mitte auch länger andauernde Regenfälle. Am Wochenende recht warm, wobei die östlichen Landesteile auf der freundlicheren Seite liegen.
Um 22.30 Uhr fragt Helge Fuest in den Tagesthemen einer Unternehmerin, wie die deutsche Wirtschaft nach den düsteren Prognosen wieder auf Trab gebracht werden könnte. Und es geht um teure Anti-Age-Pflegeprodukte, die sich immer mehr Grundschülerinnen kaufen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.